mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe einen Kollegen hier bei den Waffeln einer Frau, den ich mir schon lange gewünscht habe. Und auch Clemens ist ganz begeistert.
Der ist toll.
Ist so ein Gast für Mann und Frau, nämlich Steven Gätjen.
So ein Kumpeltyp für Männer, finde ich irgendwie. Da kann man sich sofort vorstellen, dass man sich mit dem mit einem Bier an die Theke setzt und sofort losplaudern kann. Das Einzige, es kommt auch in eurem Gespräch so ein bisschen raus, ist so halt, wenn halt jemand sagt, Filme gucken ist auch Arbeit.
Weißt du? Da verarscht es. Der verarscht damit seine Frau. Der sagt, weißt du Schatz, ich muss Filme gucken, weil das ist für mich Arbeit. Ja, ja. Und dann zieht er sich für 5 Stunden zurück vor den Fernseher. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das macht mich richtig aggressiv.
Wenn der mal eine Urlaubsvertretung braucht, ich werde da.
Okay. Nein, aber ansonsten wirklich ein reizender junger Mann, kann man sagen. Und gut aussehen tut er auch noch. Also, am besten parallel Foto runterladen von ihm und angucken und dann reinhören in unser Gespräch mit Steven Gätjen. So, es ist soweit. Endlich, ehrlich gesagt, von mir und aber auch von Teilen meiner Redaktion heiß ersehnt. Endlich bei uns in der Show, Steven Gätjen.
Oh, das freut mich ja total. Ich fühle mich total geehrt, dass ich bei dir sein kann. Das ist ja auch die einzige Möglichkeit, dass ich dich mal, sag ich mal, zu Gesicht bekomme, außer auf der Mattscheibe. Insofern freue ich mich, dass ich dich jetzt sozusagen virtuell sehe und vor allen Dingen höre.
Ja, und ist dir schon mal aufgefallen, was ich für ein glockenklares Stimmchen habe?
Du hattest schon immer, also neben deiner unfassbaren Erscheinung, apropos also als Glocken. Persönlichkeit, höre ich die Glocken läuten, ist deine Stimme auch großartig.
Ganz ehrlich, ich finde ja das ganz toll, wenn Moderatoren, und wir sind ja jetzt alle Moderatoren, weil wir sind jetzt alle Radiomoderatoren und Podcaster. Man fängt dann an, so auf seine Stimme zu achten und hinten sagt man dann, aber vorher gibt's Musik. So, weißt du, und dann hört man
Machst
sich selber
so?
So gerne zu und dann denkt man, jetzt fang nicht an, in so ein Radiosprech reinzurutschen.
Nein, das darf man auch gar nicht, aber das tust du doch überhaupt
nicht. Nein, das meine ich natürlich.
Fängst du dann an, mit so einer erotischen Stimme zu reden?
Nein,
so, ruf mich an.
Nein. Die Leute wissen ja, wie ich aussehe.
Ein wunderschöner Tag.
Erotische Stimme hat ja nur dann Sinn, wenn man nicht weiß, wie das andere Ende, also sozusagen, wie derjenige aussieht. Bei mir
also ein Radiogesicht.
Die Leute wissen so viel von mir. Wann haben wir uns bitte zuletzt gesehen? Wir haben gerade schon mal ein bisschen rekapituliert. Es ist immer so, dass entweder du oder ich auf der Bühne stehen und der andere sitzt im Zuschauerraum.
Ja, und das ist echt gesagt absurd. Aber ich erinnere mich immer noch gerne an eine Situation, aber ich habe das Gefühl, das war im letzten Jahrtausend. War es, glaube ich, auch bestimmt. Da haben wir uns am Flughafen getroffen und dann sind wir zusammen in meiner alten klapprigen Kiste, habe ich dich zu Hause abgesetzt. Damals hast du noch in Hamburg gewohnt.
Oh
erinnerst du es noch?
Aber das ist wirklich sehr lange her.
Ja, das ist sehr lange her.
In Hamburg man,
ansonsten sind wir immer aneinander vorbeigelaufen, aber an dich kommt man nicht ran. Du bist ja umlagert von Fans und Bodyguards und Management. Wann haben wir das letzte Mal? Wann haben wir das letzte Mal was zusammen gemacht?
Nee, also ich
war das die IFA? Haben wir nicht bei der IFA
stimmt,
mal was
gemacht? Stimmt, wir haben mal die IFA zusammen
haben wir das zusammen gemacht.
Diese Veranstaltung gibt, die haben wir zu Tode geritten. Diese Veranstaltung, die gibt's nicht mehr.
Genau das habe ich auch mit der goldenen Kamera geschafft.
Merkst du was? Wenn wir involviert sind, laufen diese Dinge gern mal schnell und zügig an die Wand. Es ist, glaube ich, besser, wenn...
Nee, weil die sagen, es kann nicht noch besser werden.
Oder so. Ich weiß auch
also
nicht.
So interpretiere ich das. Ich bin immer optimistisch gewesen und bleibe auch optimistisch bei solchen Sachen. Es wäre schlimm, wenn wir irgendwann mal in die Annalen der Fernsehgeschichte eingehen. Ah, erinnert ihr euch noch an Barbara Schöneberger? Jedes Event, jede Veranstaltung, wo die aufgetaucht sind, das gab es danach nicht mehr. Die waren die Totengräber des deutschen Fernsehens.
Ich muss allerdings mal sagen, also ich habe sehr, sehr viel, weil die Leute jetzt immer rückblickend so über mich sagen, Wahnsinn und deine Karriere und du hast ja immer alles hingekriegt. Ich habe ehrlich gesagt ja ganz große Strecken meiner Karriere überhaupt nicht hingekriegt und ich habe ganz viel moderiert, wo ich nur 2 oder 3 Sendungen von ausgemachten vertragsmäßig ausgemachten 20 moderiert habe und dann erfuhr ich so über 3 Ecken, nächste Freitag ist nicht mehr, ne? Haben sie dir noch gar nicht gesagt? Nee, ist abgesetzt und so.
Also du, ich habe auch schon Sendungen moderiert nur für 2 oder 3 Zuschauer. Also du hast wenigstens 2 oder 3 Sendungen hintereinander. Ich habe dann eine Sendung für 2 oder 3 Zuschauer. Von denen waren, glaube ich, 2, die hatten sich verirrt und eine war meine Mutter.
Ja, und die.
Weil sie wusste, dass sie eingeschaltet.
Manche sind dann auch zu schwach zum Umschalten. Also bei mir ist manchmal das so spät auch gelaufen, dass die Leute, glaube ich, also die paar, die noch am Fernseher waren, die haben die Fernbedienung nicht mehr gefunden in ihrem rammdösigen Kopf. Ich habe einmal eine Sendung moderiert, die Schöneberger Show, und da habe ich am nächsten Tag meine Mutter gesagt, geh mal in den Teletext, da stehen die Quoten. Am Telefon bat ich sie.
Nee.
Und meine Mutter sagte, hier steht 5,2. Und dann sagte ich, Millionen. Und sie so, 1%. Und ich, nein, das kann nicht sein. Das muss Millionen heißen. Und so. Und dann stellte sich also raus, ja, das war wohl nichts. Und wenn du bei der ersten Sendung nur so wenig Zuschauer erreichen konntest, dann weiß man schon, es wird meist nicht besser.
Na, obwohl, es gibt ja viele andere Beispiele dafür, ne? Also wenn, das ist ja das Beispiel, das ich immer auch für Frank Elsner hat ja gesagt, das erste Jahr von Wetten, das war eine Katastrophe. Es hatte keine Zuschauer, keiner wollte sehen. Ich meine, guck dir mal die Bulli-Parade an, genau das Gleiche. Guck dir die Horte-Show an. Also die haben schon im Millionenbereich angefangen, muss man dazu sagen, und hatten auch das Potenzial, erfolgreich zu werden. Das hatten einige Sendungen vielleicht, die du und ich gemacht hatten, nicht, aber trotzdem hatten wir Spaß, oder?
Ja, also. Total. Aber es gibt auch, es ist auch bei vielen Sachen, die ich gemacht habe oder bei manchen, war es so, dass ich mir dachte, ich kann dem Zuschauer auch nicht ernsthaft böse sein, wenn er sich das nicht angeguckt hat. Also es war auch oft, oft so, dass ich mir dachte, ich verstehe das. Ich hätte mir das auch nicht angeguckt.
Welche denn? Sag mal.
Girls Camp habe ich zum Beispiel gemacht.
Girls Camp, da habe ich, ja was, ich habe ja das Sommermädchen moderiert, das ist ja fast genau wie das Girls Camp.
Das Sommermädchen, Steven, das Sommermädchen. Und wer war nochmal das? Wurde dann eine gefunden?
Ja, aber die schönste Geschichte beim Sommermädchen, erinnere ich mich noch dran, das haben wir in der Nähe von Barcelona gedreht und da, es waren,
das Sommermädchen. Klingt eigentlich super.
Und weißt du, was die gewonnen haben? Ein Cover. Shooting für, ich weiß nicht, für irgendeine Frauenzeitschrift und ein zweiwöchiges Praktikum in der TAF-Redaktion. Wo du dann nachhinein so sagst, ey, ist das wirklich ein Preis? Aber egal. Nein, aber ich weiß noch, dass wir ein Spiel hatten, das haben Charlotte Engelhardt damals und ich moderiert und ein Spiel war Mathe tauchen. Und da lagen Zahlen von, also von 0 bis 9 auf dem Boden des Swimmingpools, da waren 1,50 Meter. Tief. Und die mussten auf der einen Seite mal reinspringen und wir haben denen dann Matheaufgaben zugerufen, die mussten dann die richtige Zahl hochtauchen. Ne? Und wir haben im Vorwege gesagt, es ist eine einstellige Zahl, also als Antwort. Und ich weiß noch, dass da, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die ist reingesprungen und kam gar nicht runter, also sie konnte nicht runtertauchen. Ne? Also sie kam nicht auf den Boden bei 1,50 Meter und dann kam sie auf den Boden und dann kam sie wieder hoch mit der 4. Und dann haben Charlotte eigentlich gesagt, nee, das ist nicht richtig. Sie wieder runtergetaucht, kam wieder hoch mit der 4. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, es gibt, also da unten sind noch andere Zahlen. Es ist nicht die 4, können wir die sagen. Es ist wieder hochgekommen mit der 4. Dann haben wir ihr die Aufgabe nochmal gestellt, ist sie wieder runtergetaucht und ist wieder hochgekommen mit der 4. Und dann haben wir gesagt, es ist nicht richtig. Und dann hat sie gesagt, okay, dann will ich das auch nicht mehr lösen und ist dann rausgeschwommen. Also es war jetzt nicht 8000 die Quadratwurzel aus 10 mal 11, sondern, ne? Ja, aber das war schön. Also Girls Camp war aber auch genau so.
Ja, das war ungefähr in einem ähnlichen Bereich, nur ohne Badeanzug, sag ich mal. Na, also die,
aber wo habt ihr das gedreht?
Keine Ahnung, ich war da auch nicht vor Ort, aber das war auf irgendeiner Insel, auf El Hierro. Aber während sozusagen dieser Dreharbeiten ist auf El Hierro die Welt untergegangen, weil da waren tropische Stürme, da waren Überflutungen, da war Hitze, da war Kälte, da war einfach alles am Start. Und diese bekloppten 10 Mädels da eingesperrt, die irgendwie einmal pro Woche wurde da so ein Junge reingelassen, der dann wie so ein, weißt du, wie der Fuchs im Hühnerstall sollte, der dann da so rumwüten und dann sollten die Frauen, auch so ein lustiges Konzept von vor 20 Jahren, wenn du dir vorstellst, heute ein Mann kommt rein und 20 Frauen und dann soll die eine Frau sagen, ich verzichte auf mein Geld, ich gehe jetzt mit meiner Liebe aus dem Haus raus. Ich meine, geht's noch? Das hat schon vor 20 Jahren nicht funktioniert natürlich, weil die gesagt
haben. Aber jetzt haben wir da ja ganz tolle Auswüchse, so Temptation Island und
ja.
Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen.
Also ich habe letztens gesehen Naked Attraction mit unserer. Oh. Es sind ja alles letztendlich, wir sind ja eine Generation an Moderatoren, würde ich mal sagen. Mhm. Du, tatsächlich dann eben auch hier Milka, Lof Fernandes, die fing auch damals bei Viva an.
Ja, Matti genauso.
Matthias Optenhöfel, diese ganzen Leute, Heike Makatsch, das waren ja alles so die da. Und ich wollte nur kurz mal noch zu Temptation, nee, hier Naked Attraction.
Naked Attraction.
Da stehen wirklich nackte Leute, also total nackte Leute. Und dann,
aber warum hast du es dir angeguckt? Weil du auch die Fernbedienung nicht gefunden hast?
Ich angucke natürlich, weil ich das bis zuletzt nicht fassen konnte. Mein Mann hat sogar 3 Bayern-Tore verpasst, weil wir nicht wieder zurückgeschaltet haben. Dann schon wieder zurückgeschaltet, stand es 3-1. Und er so, ich habe 3 Tore verpasst wegen diesen Pimmeln.
Aber dafür hat er 3 Dödel gesehen, ne?
Und was für welche. Und vor allem auch dann die von denen, die rausgewählt wurden. Also sprich, da hätte es sich gar nicht gelohnt, den anzugucken. Aber nein, der der muss dann nochmal nach vorne treten und sagen, ich bin der Thorsten, ich bin IT-Manager. Und dann dreht er sich auf so ein Podest und dann wie mit der Fliehkraft wird das Pümmelchen dann so ein bisschen gedreht. Und dann dachte man immer, hoffentlich wird er zumindest länger beim schnellen Drehen.
Aber, warte mal, also das heißt, anhand der Dödel wählst du rein oder raus?
Ja, klar, aber also, das kennst
rein,
du doch.
Raus
also,
aus der.
Ja, genau. Ja. Also im Prinzip ist es ein lebensnahes Konzept, aber ich finde sehr drastisch umgesetzt, wirklich. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um über solche Themen zu sprechen.
Wir sind abgeschwiffen. Sie,
weißt du, dass du das immer in so eine Richtung dann auch drückst? Das ist bedauerlich.
Ja, das ist, ja, ich, das tut mir leid. Ich gehe.
Wo du doch eigentlich für die höheren Dinge angetreten bist. Tatsächlich bist du dieses Jahr wieder bei, wir müssen es einmal kurz besprechen, weil es liegt ja gerade eben erst zurück. Ungefähr 20 deiner Instagram-Einträge drehen sich um, ich bin jetzt auf dem Weg nach Los Angeles, ich bin in Los Angeles, jetzt geht's los, ich bin zum ersten Mal vor dem Haus, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich auf dem roten Teppich, so sieht's aus. Du warst bei der Oscar-Verleihung dieses Jahr.
Ja.
Was war anders als sonst? Weil ich habe es mir noch nie so ganz, also ich könnte es jetzt nicht so als Experte betrachten. Ich bin jetzt froh, dass du mir endlich mal erzählen kannst, wie es da abgeht.
Ach so, ja, also es war natürlich ganz anders. Es stand ja auch bis kurz vorher gar nicht fest, ob ich überhaupt hinfahren könnte aufgrund der Quarantäneregeln. Und dann haben wir es gemacht. Wir sind normalerweise mit so einem Team von 35, 40 Leuten vor Ort, weil da ja eine ganze Menge drumherum gedreht wird. Diesmal waren wir zu fünft. Das war völlig absurd. Und wir waren in so einer Semi-Quarantäne im Hotel. Also das heißt, wir durften das nicht verlassen, nur für die Arbeitswege zu den Awards. Und das findet ja normalerweise am Hollywood Boulevard statt, in so einem riesen Festsaal, ne? Das Dolby Theater, da passen 2.500 Leute rein. Und die haben sich dieses Jahr entschieden, das alles anders zu machen und sind dann in die Union Station gegangen, also in den Hauptbahnhof von Los Angeles. Und die Location war super, aber ich glaube, das Aufregende war ehrlich gesagt, dass wir nach, glaube ich, jetzt gefühlten 14 Monaten keiner offiziellen Verleihung oder Awardshow oder offiziellen Event mal eins hatten, ne, wo wirklich Gäste vor Ort waren und nicht nur digital zugeschaltet. Und das fand ich total cool. Aber es war so und so, ich glaube, das ist so und so ganz spannend jetzt auch in Amerika im Zuge dieser ganzen Corona-Pandemie, ne, weil die Amerikaner jetzt ja so ein Turbo-Impfen vorgelegt haben. Das war absurd, ne? Also ich kam hier aus dem Lockdown mit Sperrstunde in Hamburg nach L.A., da waren Restaurants geöffnet, Cafés, Bars, die Leute sind draußen rumgelaufen, bei 25 Grad, logischerweise mit Maske, aber du hast das Gefühl, ach so ist das Leben, ach, weiß ich gar nicht mehr, wie das ist. Und natürlich auch im Zuge des hier George Floyd Prozesses, ne? Also im Zuge des Rassismus und Polizeiskandaljahres, oder das geht ja schon seit ganz langer Zeit leider Gottes so, aber das war politisch auch extrem aufgeheizt. Und wir waren vor Ort und ich habe dann mit ein paar Freunden gesprochen, die haben gesagt, dass sie zum Beispiel den Rodeo Drive und also die Melrose Avenue und sowas, die ganzen Läden verbarrikadiert hatten. Und nicht aufgrund der Corona-Pandemie, weil die pleite gegangen sind, sondern weil die Angst hatten vor Ausschreitungen, wenn das Urteil im George Floyd-Prozess in die falsche Richtung geht. Und genau, gegangen wir. Und dann an dem Mittwoch, ich habe das dann live mitgesehen, haben sie ja den Polizisten zu Recht verknackt für ziemlich viele Jahre. Und da ging wirklich, das war wie so, als wenn, keine Ahnung, für deinen Mann die Bayern 28 Tore geschossen hätten. Ein Jubel, so durchs Hotel und überall. Also es war auch extrem politisch aufgeheizt und so war die Veranstaltung auch so ein bisschen. Aber ich fand es einfach toll. Ich mag das da gerne. Ich war jetzt ja schon zum 19. Mal da.
Wahnsinn.
Was mich aber auch so absurd alt macht schon, aber großartig. Und ich fand's toll, ich lieb das da. Also das ist, ich meine, ich bewundere dich ja, wenn du auf der Bühne stehst und mit was für einer unfassbaren Spielfreude du alle an die Wand nagelst. Ich finde es, du bist für mich immer so ein Feuerwerk an Überraschung, weil ich immer denke so, ey, die Barbara sagt so viele Dinge, die ich denke, aber du sagst sie und du machst so viele Dinge.
Mal schauen, wie lange noch.
Nein, du bist da eine Koryphäe, du bist da standalone, ja, sag ich dir ganz im Ernst. Nee, und für mich sind die Oscars so, ne, weil ich gehe da an den roten Teppich, ich bereite mich akribisch vor Aber ich habe halt keine Ahnung, was passiert. Ne? Also mal bleibt ein Star stehen, mal bleibt keiner stehen.
Ja, ja.
Und dann musst du ein bisschen improvisieren.
Das ist tatsächlich, ich habe ja auch schon mal an roten Teppichen gestanden oder ich war in ähnlichen Situationen, wo ich sozusagen der Treiber war. Und ich empfinde das als eine wirklich anspruchsvolle Situation. Also du stehst mit deinem Mikrofon, neben dir stehen Hunderte von anderen und alle bieten das Gleiche an, nämlich ein nettes Gespräch und irgendwie, hey, wir wollen dich und so. Das geht ja nur über Tricks, oder? Also Beinstellen oder im Prinzip eine persönliche Bindung, die man dann über 19 Jahre vielleicht tatsächlich aufgebaut hat.
Ja, also ich glaube, das sind schon zweierlei Sachen. Ne? Du hast natürlich recht, da stehen, also bei den Oscars ja, wenn es voll ist, stehen da 200 Fotografen und 180 Kamerateams. Ne? Und dann ist das Ding halt auch bumsvoll. Aber die Amerikaner arbeiten da ja noch ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Die schicken ja, also die Stars haben dann ihre Publicisten und ihre Manager, die am Anfang den roten Teppich so rauf und runter gehen, schon mal abchecken, wer da überhaupt ist. Bei denen musst du dich dann halt so ein bisschen einschleimen und gut Wetter machen. Ob die sagen dann, ja, logisch kommt Sandra Bullock zu euch, logisch kommt Brad Pitt zu euch. Das ist am Ende totaler Bullshit, ne? Weil das können sie gar nicht beeinflussen. Weil die ganz Großen kommen so und so immer erst so 3 Minuten vor Toreschluss und dann rauschen die im Prinzip rein. Ich glaube, der Trick ist immer, das klingt immer so doof. Also ich glaube schon, dass eine Rolle spielt, wenn du lange da bist, dass die wissen, wer das ist.
Ja, klar.
Ne? Also dass sie in gewisser Art und Weise Vertrauen haben. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch wichtig, dass man denen immer in einer Art und Weise höflich, aber auch auf Augenhöhe begegnet. Und zumindest, und das ist immer der Trick, den wir versuchen, du musst immer mit der ersten Frage versuchen, so den Knackpunkt zu finden. Ne? Also du musst Interesse wecken. Entweder durch ein Kompliment, ein ernst gemeintes, oder du gehst direkt in irgendeine Richtung, dass du merkst, der hat sich wirklich mit der Materie auseinandergesetzt.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt Glück.
Ja gut, aber ich meine, jetzt kommen da, wie viele Schauspieler sind da dann? Also wenn da 2200 Leute Platz haben in so einem normalen Theater, dann kommen da mal, sage ich jetzt mal, 1000 Promis an dir vorbei. Also das heißt, du musst im Prinzip 1000, sagen wir mal 500 mögliche Gesprächs Opener irgendwie im Kopf haben. Und da reicht eben nicht nur zu sagen, hey Sandra, I love your dress oder what a fancy makeup you have, sondern da muss man natürlich schon irgendwie sich was anderes einfallen lassen. Das heißt, es muss irgendwie, man muss halt den Moment, oder? Es ist so der Moment. Ich kenne das ja auch. Man ist dann manchmal, wenn einer was zu einem sagt oder man selber, dann merkt man sofort, die Blume erblüht und manchmal gibt es welche, die sagen irgendwas und dann geht die Tür sofort zu.
Ja, du, also wie gesagt, das ist immer ein Risiko, aber ich glaube, das ist ja auch das, was du hast. Ne? Also ich glaube, es ist auch viel Intuition. Also ich glaube, ich bereite mich da extrem akribisch vor. Ne? Ich gucke mir alle Filme an. Wir haben so eine Bibel, also wir nennen das A to Z, ne? Also A bis Z, wo wir alle Nominierten und alle Laudatorinnen im Prinzip auflisten. Und dann gehen wir die alle durch, gucken uns an, was haben die gemacht, wo geht's hin, pipapo, Hobbys, was für Projekte stehen noch an, gibt es irgendwelche, sag ich mal, Parallelen zwischen, keine Ahnung, Leo und Brad Pitt oder was weiß ich. Und dann schreiben wir uns so 5, 6 Fragen auf. Aha. Aber dann geht auch ganz viel über die Atmosphäre. Ne? Ja. Also wenn da zum Beispiel jemand auf einmal auftaucht, ich hatte die Situation mal mit Mickey Rourke, vor dem hatte ich total Angst, mit dem Interview zu machen, weil die haben immer alle gesagt, das ist ein totaler Bad Boy. Ne? Also der ist nicht so richtig berechenbar. Und dann steht er vor mir und dann hat er so ein Amulett gehabt und da war so ein Bild von so einem Chihuahua drin. Ne? Das trug er um den Hals. Und ich dachte so,
vielleicht war es auch ein Bild von ihm selber.
Und ja, das genau. Hast du nur für Chihuahua, wie er mittlerweile gehalten. Aussieht. Ja, genau. Nee, dann meinte ich so, hier Mickey, was ist denn das für ein Bild? Und dann wurde auf einmal so ganz nachdenklich. Ich meine so, ja, Steven, das war ein Bild meines verstorbenen Hundes. Und ich vermisse den so. Und wir haben uns immer gleich angezogen. Und dann haben wir danach auch Bilder recherchiert. Der hat immer dieselben Klamotten getragen wie Mickey Rourke. Und dann haben wir über Hunde geredet, wo du im Nachhinein so denkst, what? Aber es ist total cool. Oder dieses Jahr war es
aber man muss kurz mal sagen, während Mickey Rourke schon das erste Tränchen verdrückt, weil sein Chihuahua nicht mehr die gleiche karierte Fliege tragen kann wie er selber, hast du dir gedacht, geil, 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 das wird ein gutes Gespräch.
Nee, ich habe gedacht, das wird ein absurdes Gespräch, aber ich dachte so, ich habe zumindest einen Weg gefunden, um ihn länger bei mir zu behalten.
Ein Weg in sein Herz.
Du hast recht. Ja, genau. Ja, und dann gibt's halt auch Situationen. Also dieses Jahr war das mit Leslie Odom Jr. und Glenn Close, so, die haben dann auf einmal vor dem Mikrofon, das wieder hingestellt haben, angefangen, so ein Gespräch miteinander zu führen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, ich klinke mich mal aus, ihr unterhaltet euch mal was. Dann haben die gesagt und habe ich immer zwischendurch so ein paar Gesprächsfetzen mit reingeworfen.
Super.
Ja, also das ist, glaube ich, aber das magst du ja, glaube ich, auch. Also live, also Veranstaltung und Live-Fernsehen sind halt ein Riesenunterschied zu Aufzeichnung, weil du musst alle Sinne voll auf 12 stellen, du musst komplett da sein, du musst in der Situation leben, du musst einfach auch das Risiko eingehen, Fehler zu machen und davor keine Angst haben und dann einfach laufen lassen. Und das ist ja, finde ich, die große Herausforderung, deswegen macht es so viel Spaß.
Aber du bereitest dich ja jetzt auf dieses Sujet-Film, sage ich jetzt ja mal, schon lebenslänglich vor. Ich stelle mir das ganz toll vor, wenn man eigentlich so als Job-Description hat, ich muss halt heute Abend leider nochmal 3 Filme gucken. Das auch kommt sicher zu Hause auch sehr gut an, wenn man immer sagt, ich arbeite hier. Entschuldige bitte.
Okay, ja, genau. Lasst mich bitte in Ruhe.
Genau, lasst mich jetzt bitte mal in Ruhe. Der Papa muss arbeiten und dann geht die Tür wieder zu und dann wird schon im Vorspann werden 28 Leute erschossen. Und du sagst, es jetzt klingt komisch, aber es ist für mich auch nicht leicht. Nee, jedes Jahr alles anzuschauen.
Und das Stöhnen, das ist gehört dazu. Das ist wichtig für den Plot.
Da muss man berufsmäßig einfach, da muss man durch.
Auch mal beide Augen zumachen.
Wann hast du angefangen, Filme zu gucken?
Also so richtig? Schon sehr früh. Mein Bruder hat mir zu meinem 40. Geburtstag ein Bild geschenkt. Ich habe ja 2 Brüder und wir beiden Ältesten sind in Phoenix, Arizona zur Welt gekommen und haben da eine Zeit lang gelebt. Und da sitze ich auf dem Dach von so einem alten, schäbigen amerikanischen Auto im Autokino. Also ich habe, glaube ich, mit, keine Ahnung, 3 unwissentlich angefangen, Filme zu gucken. Und das hat sich, also meine Eltern lieben auch Kino, vor allen Dingen mein Vater. Mein Vater ist ein absoluter Horrorfilmexperte. Der guckt sich nachts Filme an, von denen ich schon Albträume kriege, wenn ich den Namen nur ausspreche. Mhm. Und das hat sich eigentlich so durchs Leben gezogen. Ich fand es schon immer großartig. Das ist für mich eine ganz tolle Welt und ich finde es auch Wahnsinn, wie viel Kreativität da reinfließt und wie man Leute da verzaubern kann. Ob das jetzt ein Doku ist, Arthouse oder ein Blockbuster oder Popcorn-Kino. Und einer meiner Brüder ist ja auch Schauspieler. Also insofern wir haben auch früher ganz viele Filme zu Hause gedreht, die im Giftschrank sind, die werden nie rauskommen.
Warst du Never, da auch immer eher hinter der Kamera tätig?
Nee, ich wurde immer genötigt, vor die Kamera zu gehen. Ich habe immer von meinem Bruder so ganz absurde Rollen gekriegt. Ja. Ich war immer irgendwie, keine Ahnung, bei mir ist immer irgendein Unfall passiert relativ schnell.
Ja. Hast du denn auch ein Genre, wo du Spezialist bist?
Also wie meinst du
also
jetzt?
Also wenn dein Vater Horrorfilm-Experte ist, was bist du dann?
Ich bin kein, also ich habe ja so eine Filmsendung auch im ZDF und da ist eine ganz beliebte Rubrik von den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass sie einer Kollegin und mir immer Horrorfilme empfehlen, die wir angucken müssen und wir werden dabei gefilmt und das ist das Schlimmste, was ich kann, das klingt völlig absurd, aber das ist so schlimm, ich träume davon richtig hart, also Experte, oh. Also ich glaube, ich bin so Experte für diese ganzen alten Spielberg und George Lucas Filme, okay. Das ist so, also so Star Wars,
aber das was, ist doch toll,
ja natürlich auch dein Fachgebiet ist.
Können ja alle mitreden. Ich bin natürlich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich sage das jetzt zum ersten Mal, weil ich glaube, ich habe das noch nie so gesagt, weil ich wollte natürlich auch nie Arbeitgeber verprellen. Ich arbeite ja auch viel für die Filmindustrie, was für immer, welche Filmpreise das sein mögen. Ich gucke
Räuber Hotzenplotz habe ich mit dir gesehen übrigens nochmal.
Ja, als, der ist auch gut. Und hast du Hani und Nani schon gesehen?
Ja, natürlich.
Und hast du Herr Bello gesehen?
Nee.
So, da spiele ich nämlich einen Hund. Also der Hund spielt mich.
Du spielst
also
einen
lass
Hund?
Es mich so sagen. Ich habe gedacht, dass es hieß, dass ich Yvette spiele. Und Yvette ist in diesem Drehbuch sehr, sehr, sehr viel vertreten. Und ich kriegte das Drehbuch zugeschickt und ich dachte mir, geil, das sind einfach 10 oder 12 Drehtage. Ich spiele Yvette, eine Collie-Dame. Und dann kam ich aber irgendwie so ans Set und dann habe ich aber so nach und nach gemerkt oder so in der Vorbereitung, ich bin gar nicht. Also ich bin zwar Yvette, aber Yvette ist ja ein Hund und wird auch von einem Hund gespielt die ganze Zeit über. Nur ganz zum Schluss verwandelt sich Yvette in einen Menschen. Und dann bin ich das, aber nur in der allerletzten Szene. Und ich mache nichts anderes, als mit Armin Rohde, der den männlichen Hund gespielt hat, aus der Kirche rauszugehen, weil wir dann heiraten. Und ganz am Ende mache ich nur... Und dann war doch meine Rolle sehr viel kleiner, als ich es mir so vorgestellt hatte.
Aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Es gibt ja viel schlimmere Sachen. Hast du von diesem Film Cats gehört, von der Verfilmung des Cats-Musicals von Andrew Lloyd Webber?
Ja.
Die ja so unfassbar in die Hose gegangen ist. Ich meine, die war sensationell besetzt.
Julie Dench hast doch damit gespielt.
Oh, ey. und Idris Elba und hier James Corden, ey, und dann diese Kostüme, hast du da, stell dir mal vor, die hätten dich in so einem Pseudo-Hunde-CGI-Kostüm gesteckt und dann wärst du schwanzwedelnd, um nochmal die Kurve zu kriegen, den Kreis zu schließen mit Naked Attraction aus der Kirche rausgegangen. Das hätte ich viel schlimmer gefunden.
Also es, ich muss schon zugeben, dass ich auch in einem Maskenmobil saß und da hat tatsächlich die Visagistin versucht, mich auf Colli so ein bisschen zu schminken und dann kam der Regisseur rein und der war ein Holländer und der hat gesagt, was hast du mit dem Mädchen gemacht? Und dann hat sie gesagt, ich mache einen Colli aus ihr und dann sagt er, Quatsch, du hast das Skript nicht gelesen, sie soll aussehen wie eine Hollywood-Diva. Und sie so, ach so. Und hat sie mir diese, ich hatte lauter schon so graue Strähnen eingeklebt, hat sie mir die alle wieder rausgezogen und hat mir dann so, die soll aussehen wie ein Hollywood-Diva, hat er so gesehen. Ach so.
Und nicht wie eine Collywood-Diva.
Eine Collywood-Diva. Sehr schön.
Ach, schön.
Also, jetzt pass auf, du guckst ja mit Leuten zusammen, guckst du ja Filme. Und in deinem, also Couch oder Kino, Kino oder Couch, Podcast.
Ja,
das lässt sich so aber gut, das ist so perfekt, so einen Podcast darüber zu machen.
Also, danke dir. Also, nee, das macht auch total Spaß. Also, ich glaube, also, das größte Problem ist, das sagst du ja auch, und es gibt ja genügend andere Leute, die sagen, ich interessiere mich überhaupt gar nicht für Filme und Serien, ne? Und der Podcast geht ja darum, dass jeder irgendwann mal einen Film gesehen hat, der dich begeistert hat.
Und schon ist man im Gespräch. Das ist ja Door-Opener, das ist wie Soundtrack of My Life, wo du im Prinzip über Musiktitel erzählst, ja, das war mein erster Kuss, das war mein erstes was weiß ich was. Und ich finde, ich habe mir das vorhin überlegt, weil ich dachte mir, Mensch, wenn ich jetzt mit dir über Filme reden würde, worüber würde ich wohl reden? Also was fällt mir ein, außer Pretty Woman und Notting Hill, sage ich jetzt mal so.
Ja, ist aber ey, und schon Notting Hill ist einer meiner Lieblingsfilme.
Schon ist
immer
man
noch
drin in diesem Thema und wie man sich gefühlt hat in der Zeit, als dieser Film lief. Und dann reden, dann ist man wirklich mit einem Thema.
Hast du denn schon mal im Kino geknutscht?
Ja, nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also es war immer
gefummelt?
So. Ja, fummeln. Also als ich mich noch nicht getraut habe zu knutschen, habe ich auch nicht gefummelt, ehrlich gesagt. Aber ich habe mein Knie berührt und das war schon ehrlich gesagt ziemlich. Ja, das war kurz nach dem Krieg und nein, natürlich. Und ich weiß auch noch, welcher Film das war.
Nee, welcher?
Mann beißt Hund einmal. Das war schon so in den 80ern oder in den 90ern. Und dann, ja, ich weiß nicht. Nee, und das andere habe ich vergessen. Ich erinnere mich nur noch an den Mann, aber nicht mehr an den Film.
Und also der Mann war es, aber wie hat das zu dem Film nicht mehr erinnert?
Ich würde heute gerne nochmal mit ihm ins Kino gehen und dann könnte er sein Knie an meins drücken. Heute würde ich aber reingreifen in die Chipstüte, die zwischen seinen Beinen steht.
Ah, okay. Ich weiß nur, dass ich mal ein Date hatte mit einem Mädchen und ich war so fest davon überzeugt, heute knutschen wir wie die Weltmeister im Kino. Und dann kamen wir zu spät und da gab es keine, also das war freie Sitzplatzwahl.
Saßt ihr getrennt?
Nee, hör mal zu, nee, das Geilste war, und dann gucken wir rein und dann sehe ich Mitte zwei freie Plätze und ich bin durchgedreht und wir sind hochgegangen, drängeln uns an allen vorbei, der Film lief schon ein bisschen und das ist ja immer eine unangenehme Situation, kommen wir an die Stelle, wo die beiden Sitze frei sind und ein Sitz war drin, der andere war rausgebrochen, die Sitzschale. Das heißt, ich habe dann für 2 Stunden in so einer Hocke gekniet neben mir. Da ging gar nichts, ey, von wegen knutschen oder mal Knie anfassen oder berühren. Ich hatte Krämpfe.
Du hättest ja auch sie bitten können zu knien und du hättest dich hingesetzt, dann wird ein Schuh draus.
Das wäre der Türöffner gewesen, sofort, ey, in der Sekunde.
Auch blöd für dich. Du hast jetzt gar keinen Stuhl. Naja, knie dich doch mal hin.
Naja, hier halt mal meine Popcorn-Tüte. Hast genau die richtige Höhe. Kann ich hier mal direkt reingreifen. Super.
Oh Gott, das ist schon, aber ich meine, so früh ins Kino zu gehen, überhaupt so mit 16, da war man doch, also das war, finde ich, für mich, also frühstücken gehen und ins Kino gehen, das waren ja 2 Dinge, wo man dachte, so jetzt geht das Leben los, ich bin erwachsen.
Ja, stimmt. Also frühstücken gehen?
Ach doch, weiß in ich ein nicht. Café gehen und dort Kaffee trinken und ein Müsli essen für, keine Ahnung,
viel zu viel Geld.
Das fand ich schon wahnsinnig. Und dann natürlich, und danach ins Kino. Weil man ging ja auch erst um 2 Uhr
nach dem Frühstück direkt ins Kino. Achso, spät Frühstück.
Ich musste immer früh zu Hause sein. Bist du nicht so streng erzogen?
Doch, ich bin ja der Erste von 3 Jungs. Du kannst dir vorstellen, ich musste immer um 22:30 zu Hause sein und dann so der Dritte von uns, wenn der mal morgens...
Bis heute nicht zu Hause.
Ja, der ist immer noch nicht zu Hause. Nein, nicht streng erzogen. Aber ich glaube, also mit einem gesunden Ja, ne? Mit einem gesunden Knüppel in der Hand, ne?
Ja, mit einem gesunden Knüppel in der Hand. Boah, so drei Jungs irgendwie. Ich muss immer weinen, wenn ich Leute sehe, die drei Söhne haben oder so vier. Es gibt ja auch Frauen, die haben vier Söhne und dann stehen die so hinter der Frau und dann muss ich immer sofort heulen, weil ich das so, ich finde das so, ich finde das immer so ein anrührendes Bild. Also wenn die jetzt drei Töchter hat, finde ich es natürlich genauso toll, aber ich finde so diese, wenn dann so eine Frau da steht und dann hat die so drei oder vier Söhne, die dann zwei Köpfe größer sind, das finde ich schon immer irgendwie.
Ja, das fand meine Mutter auch immer super oder findet sie auch immer noch cool, wenn wir um sie rumstehen. Ja. Also sie sind ja, aber das, ich finde es dann so, ich meine, man muss ja sagen, wir sind jetzt ja in der Generation der Menschen, wo ganz viele im Freundeskreis auch schon extrem alte Kinder haben, ne? Teenager, Twins und sowas, das ist ja bei dir bestimmt auch so. Ja. Und das ist immer so faszinierend. Und dann gucke ich die immer an und denke so, wow, ey, wie groß die mittlerweile sind. Und dann denke ich immer so, wow, ey, das bedeutet ja aber auch, dass ich schon echt mittlerweile nicht mehr 25. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Aber fühlst du dich wie 35, die du ja bist?
Also jetzt mal ganz ehrlich, das Thema Alter beschäftigt mich jetzt in den letzten Jahren schon. Weil ich bin jetzt 47 geworden und für mein Gefühl habe ich gerade Abi gemacht. Und aber irgendwas an mir sagt mir, nee.
Das stimmt nicht.
Das stimmt, das ist ein Zahlendreher. Und ich bin tatsächlich schon, also so, dass ich jetzt zwischendurch so denke, wow, das ist echt brutal. Weil ich das gar nicht mehr selbst entscheiden kann, sondern ich merke an der Redaktion, an der Reaktion der anderen, dass ich nicht mehr dass ich nicht mehr selbst entscheiden kann, wozu ich dazugehöre, ja. Und ich fand auch zum Beispiel, also jetzt wird sehr psychologisch, aber ich fand zum Beispiel, also ich werde jetzt sicher keine Kinder mehr kriegen, weil meine sind jetzt groß und ich kriege jetzt keine Kinder mehr, obwohl ich natürlich noch könnte. Aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, ach guck mal, jetzt gehöre ich nicht mehr zu denen, zu der Gruppe der, sage ich jetzt mal, 15- bis 40-Jährigen, die Kinder kriegen, sondern jetzt gehöre ich schon zu der Gruppe, die schon Kinder haben und dann demnächst tot sind, sozusagen, ja. Und das beklemmt mich dann schon manchmal so ein bisschen. Und dann
aber mir geht's genauso. Ich finde das völlig nachvollziehbar. Ich finde auch vor allen Dingen in den letzten Monaten, ne, wo ja das komplette Sozialleben sozusagen eingebrochen ist und man ja auch viel Zeit hatte, mit seinen Liebsten Zeit zu verbringen, ob das immer gut war oder nicht. Aber auch drüber nachzudenken. Ich finde es, also guck mal, ich werde dieses Jahr 49, also ist nächstes Jahr die große 50. Und ich finde, 50 ist von der Zahl her echt absurd. Aber ich fühle mich überhaupt gar nicht so. Aber da, ich finde, man denkt dann schon drüber nach und sagt so, okay, wenn jetzt alles gut geht, habe ich zwei Drittel meines Lebens schon mal hinter mich gebracht, ne?
Nein, oder nicht zwei. Nein.
Ja, okay, ja, okay, vielleicht mehr. Aber trotzdem, dann denkt man immer schon so, okay. Aber auf der anderen Seite, man ist so, das klingt auch wieder so klischeehaft, man ist so jung, wie man sich fühlt. Manchmal fühle ich mich noch älter.
Ja.
Ne?
Tut morgens, dir was weh?
Ja, die Knie.
Ah, mit den Knien habe ich es gar nicht. Ich habe es mit den
Füßen. Du hast Rücken.
Füße? Ja.
Wie, aber das heißt, vom also hochhackige Schuhe stehen oder?
Ich habe Schuhe an, wenn ich, das kannst du, ist ungefähr eine Stunde pro Monat, wo ich mal hochhackige Schuhe anhabe. Ich laufe immer barfuß. Ich habe manchmal das Gefühl morgens, dass mir jemand mit so einem Stock auf die Fußsohlen geschlagen hat über Nacht. Und ich stelle mir jetzt mal einen Wecker und gucke mal, vielleicht ist das ja so.
Vielleicht gibt es jemanden, der das macht.
Ein Fan.
Ein Fan. Ja, aber das ist doch bei Frauen ganz häufig, bei weiblichen Moderatorinnen, ihr habt doch diese Fußfetischisten-Fans. Ja. Schick mir deine Socken oder Fotos von deinen Füßen.
Ja, ja, genau. Also das habe ich wirklich.
Warum macht das keiner bei Männern?
Dabei hast du bestimmt Männer, wunderschöne Füße, Steven, ehrlich. Also jetzt nicht, dass ich darüber Informationen
habe. Du kennst doch die Füße von Hobbits, ne?
Ja.
Ich habe so ungefähr solche Füße.
Nein, aber hast du ist der große Zeh sehr, sehr, sehr groß im Sinne von der Nagel sehr breit?
Warte mal. Ich zieh mal ganz kurz meinen Schuh aus.
Er hat Sandalen an, deswegen kann er das mit einem Blick erkennen.
Ja, genau. Nee, ich zieh mal ganz kurz meinen Schuh aus. Okay. Socke, warte mal, jetzt kommt die Socke.
Ja, zeig mal die Socke. Nur mal zeigen.
Ich habe in Anlehnung an den Sommer. Wellen. Cool, ne?
Japanische Welle. Okay, gut.
Ja, ja, der ist breit.
Der ist breit, okay. Und sind die anderen Zehen daneben, sind die sehr so groß, dass das über den anderen Zeh hinausragt und sich vorne schon so ein bisschen über die Sandalette so drüber biegt?
Nee.
Okay.
Aber ich könnte mich damit greifend an einen Ast hängen.
Ja.
Nein.
Ich glaube, du hast ganz
Nein, stimmt Füße. Nicht.
Ich glaube, das ist alles, weißt du was, du hast sehr appetitliche Zähne.
Appetitliche Zähne?
Ja, ich finde, manche haben so einen Mund, dass das sehr appetitlich ist. Und wieder andere haben es nicht.
Ich danke dir für das Kompliment. Also noch nie hat jemand zu mir gesagt, ich habe appetitliche Zähne.
Aber das ist doch der Anfang von allem.
Ja, die Zähne?
Ja, die schon.
Guckst du direkt bei einer Person, die du attraktiv total findest, erst auf die Zähne?
Und ich gucke zum Beispiel, und du bist ja ganz eng mit ihm, Tom Cruise hat für mich zu gerade Zähne. Das finde ich.
Ja, zu perfekt. Aber das ist ja, glaube ich, das Problem in unserer Gesellschaft. Das ist zum Beispiel in Los Angeles so, ne? Ich habe da ja auch mal gelebt. Da war das Dating-Game, ne? Das ist ja so was völlig Absurdes, was die Amerikaner machen. Aber da war jedes Mädchen gleich. Sehen alle gleich aus.
Nee, das finde ich auch. Also es geht ja jetzt darum, mit den Kindern so, kriegen die jetzt eine Zahnspange oder so. Und ich weigere mich immer zum Kieferorthopäden zu gehen, weil ich mir denke, aber es wächst doch da alles super raus irgendwie. Aber es gibt kein Kind mehr ohne Zahnspange.
Und keine Erwachsene mehr.
Und auch keine.
Aber dann mach das doch ganz anders. Dann stopp doch jetzt das Zähneputzen und guck mal, welche Zähne übrig bleiben, weil das ist dann ein ganz besonderer Mund.
Nein, aber ich finde, wenn das alles so, ich finde das total süß bei Männern, wenn das manchmal auch so ein bisschen, also
krumm und schief ist.
Nee, nicht krumm und schief, aber halt so ein bisschen, nicht so total perfekt. Aber bei dir ist es ja total, bei dir ist es eigentlich super, aber vor
allem. Nee, bei mir ist sie überhaupt nicht perfekt.
Nee?
Nee, wenn ich schnell spreche, dann pfeift das, weil ich hier so.
Aber sonst kriegst du eigentlich alles ganz gut hin, oder?
Also, ja, sonst geht's. Oder? Manchmal verknotet sich meine Zunge da drin, aber alles super. Nee, also, aber danke, ich freue mich, dass du das sagst.
Ja, bitte. Du, die Redaktion hat ein Spiel vorbereitet, das spiele ich jetzt mal.
Oh, mit. Crazy. Ich weiß auch nicht, worum okay, es da warte, geht. Ich krieg meine Socke nicht mal an, ich lasse das jetzt einfach mal so. Wenn ich gleich verschwinden sollte, ist das, weil der Geruch meiner Füße mich.
Nein, jetzt hör doch auf. Jetzt hör doch auf.
Okay, wir spielen ein Spiel.
Lieber Steven, liebe Barbara, da wir als Redaktion gedanklich schon am Strand liegen, haben wir einfach einen alten Klassiker wieder ausgegraben. Stadt, Land, Fluss. Wir spulen es ohne Stadt, ohne Land und ohne Fluss. Für die ein oder andere sexuelle Kategorie ist ausschließlich Barbara verantwortlich. Wir distanzieren uns ausdrücklich davon. Hä? Wie heißt es denn sonst, wenn es nicht Stadt, Land, Fluss heißt? Okay, und es gibt noch eine Änderung. Da wir es den Zuhörern nicht antun wollen, euch minutenlang nur schreiben zu hören, liest du, liebe Barbara, die Kategorien vor und du, lieber Steven, musst laut sagen, was dir einfällt. Am besten schnell. Vorher müsst ihr natürlich noch einen Buchstaben finden, aber das müssen wir euch ja nicht erklären. Ah, geil. Okay, also ich sage jetzt, was ist denn das?
Also da müssen wir aber erstmal den.
Wir laufen doch im Nachmittagsprogramm. Hier, was ich da sehe, ich will überhaupt nicht darüber.
Die Kategorien?
Ja, total brutal.
Okay, aber wie machen wir das? Soll ich A sagen, du sagst irgendwann Stopp?
Genau.
Oder machen wir es umgekehrt, weil du die gebe ich dir dann auch Kategorien? Nee, du gibst nur mir Kategorien.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich helfe dir dann.
Das ist ja ein super Spiel. Nee,
ich sag dann auch was dazu, was mir einfällt.
Ja, okay. Genau, wir machen so, ich sag jetzt A, du sagst Stopp, dann haben wir den Buchstaben und dann sagst du immer die Kategorien und dann sagen wir.
Beide was.
Ich zuerst, genau.
Okay.
Okay, also A.
Stopp.
N.
Okay.
N wie Nordpol.
Wie Nordpol. Okay, genau. Da geht's schon mal los mit erogene Zone.
Nacken. Nippel.
Nee, oh Gott. Ich hab gar keine. Ich hab nichts mit N.
Aber der Nacken.
Der Nacken, oh Gott. So Typen, die einen Stunden am Nacken rummachen. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, du willst immer gleich, dass es zur Sache geht. Das kann ich auch
nicht. Und so, nee, aber so von hinten so. Okay, dann sage ich Nase. Ja, ich bin halt anders als die anderen. Okay, Trennungsgrund. Okay. Nutzloses Stück.
Nacktheit auf Schwiegermutters Geburtstag.
Okay, Promi, der unverdient berühmt geworden ist.
Promi, der unverdient berühmt.
Nadel. Nein, man darf nicht so Nadel sagen.
Nee, das ist.
Ich nehme es zurück.
Aber du weißt,
was ich meine, aber ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Nadel kann echt nichts dafür.
Nee,
Nadel
kann
ist in einer anderen Welt unterwegs, glaube ich. Warte, ich sag's anders. Wir kriegen beide 0 Punkte, wenn du hier nicht. Ach komm, nächstes. Jugendsünde.
Nikotin konsumiert.
Nicht angeschnallt gewesen im Auto.
Oh!
Pornotitel.
Pornotitel? Nackt im Wind.
Nippel, Nacken, Nieven, Nädchen.
Okay.
Oh, wäre ich gern.
Das ist eine Frage, eine Kategorie.
Wäre ich gern.
Nashorn.
Ja.
Nein.
Was wäre man denn gern? Ich wäre gerne
Nudel.
Ja. Na, sag. Marathonläuferin.
Nee, Narraton?
Nein, weil ich wäre...
Also eine Erzählerin, eine Erzählläuferin genau. Sozusagen. Eine, ein Narrativ.
Narrativ.
Was wäre ich gern? Nichts anderes, als ich jetzt mache.
Oh Gott, so schön. Da geht doch wirklich jedem Psychologen das Herz auf. Jetzt pass auf. Grund für ja. Sex. Notgeil.
Nymphomanische nymphomanische Tendenz.
Ja, das siehst du, da ist wieder die humanistische Bildung, die hilft einem natürlich. Mordmotiv?
Nichtigkeit.
Nicht kochen können. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Ja.
Ja.
So, jetzt pass auf, es tut mir leid. Es steht
nee, komm, wir machen es nochmal. Aber komm, hast du immer noch mehr Kategorien, weil sonst machen wir nochmal einen neuen Buchstaben.
Jetzt käme nämlich Synonym für Penis.
Millenwurm. Millenwurm?
Entschuldige, habe ich das gesagt?
Nacktwurm.
Nacktmolch.
Nacktmolch. Nacktmull.
Nacktmull ist tatsächlich. Oh. Ist der Sache gar nicht so fern. Hast du mal ein Foto gesehen von einem Nacktmull?
Ich habe schon mal, also ich habe zu Hause relativ viele Bilder von Nacktmullen.
Warum?
Ich finde es einfach beruhigend.
Ist klar. So, jetzt, nee, das kann ich nicht machen. Wir machen nochmal neun Buchstaben. A.
Ich lasse dich jetzt so lange machen, bis du zweimal das Alphabet. Stopp.
U. Erogene Zone. Unterarm.
Untenrum.
Trennungsgrund.
Unreinheit. Unerfahrenheit.
Promi, der unverdient berühmt geworden ist. Alle Udos und Ullis sind eigentlich sehr verdient berühmt geworden.
Finde ja, ja, Udo. Kier, Udo Walz kenne ich nicht, den kennst du, kanntest du. Udo Lindenberg.
Alles Superstars. Das ist echt am schwierigsten, lustigerweise. So Synonym für Penis fällt mir mit jedem Buchstaben was ein. Aber bei
ja, für U?
Promi, der unverdient. Synonym für Penis. Ulknudel. Du hast doch gerade die Nudel mit N und ich sage jetzt Ulknudel. Ulknudel.
Ja. Ah, okay. Ja. Okay. Ja.
Grund für Sex?
Unbeliebtheit.
Oh ja. Das bringt weißt du, mich, also so ein, das bringt so ein, mich zu so ein, deiner so ein, Jugend.
Zu meiner Jugend? Unbeliebtheit.
Du warst bei dir lief es doch gut, oder? Du warst doch genau das.
Sexuell meinst
nicht,
du? Oder,
das,
oder?
Das will ich jetzt gar nicht, so tief will ich gar nicht gehen, aber insgesamt bei den Mädels. Lief es doch bei dir, würde ich jetzt mal sagen, gut.
Nee.
Doch.
Nee, ich war, also wirklich, ich war immer unglücklich verliebt. Bis ins hohe Alter.
Okay, also alles nochmal.
Nein, ich habe mich immer in irgendwelche Mädchen verknallt, die mich absolut nicht so cool fanden.
Und hast du dann was gemacht, damit sie dich cool finden, oder hast du still gelitten?
Oh, ich habe so viel peinliche Sachen gemacht, weil ich dachte, dann finden sie mich cool, aber. Ne, also dann hat sie mit ihrer besten Freundin gesagt, ey, hol uns mal aus der Mathestunde raus und tu so, als wenn du im Lehrerzimmer warst. Und ich weiß noch, dann habe ich angeklopft, weil ich eine Fragestunde hatte an die Tür und dann ging die Tür auf und ich sah nur, wie sie mich anguckte und so mit dem Kopf immer so schüttelte, so nach dem Motto, nein, mach's nicht. Und dann meinte ich so, zur Mathelehrerin, ja, ich soll sagen, dass jetzt rauskommen soll. Und sie immer so. Und dann hat mich die Lehrerin angeguckt und gesagt, ey, Steven, vergiss es, das ist der schlechteste Joke aller Zeiten. Dann bin ich so hochrot geworden, bin nach draußen gegangen, das war doppelt peinlich.
Oh Gott, wie schrecklich.
Forever and ever.
Hast du dich denn nicht mehr retraumatisieren können? Also hast du die nochmal getroffen und heute schüttelt die vielleicht nicht mehr den Kopf, wenn du den Kopf zur Tür reinsteckst?
Das weiß ich nicht. Nö, ja, ich will, also manchmal würde ich gerne nochmal, also aber das geht dir ja bestimmt genauso. Unglücklich verliebt sein ist total beschissen, ne? Und vor allen Dingen dann auch so dieser Herzschmerz und Liebeskummer ist das Schlimmste, was es gibt. Aber wenn du dann in der Retrospektive zurückguckst, ne, dann denkst du ja doch auch manchmal bei einigen Partnerinnen und Partnern bestimmt auch so, gut, dass das zu Ende gegangen ist. Ne?
Also bis zum Vorletzten denke ich mir das ehrlich gesagt. Gut, dass das irgendwie letztendlich dann nicht geklappt hat. Aber ich war auch ganz viel verliebt in Leute, die nicht verliebt in mich waren tatsächlich. Also
ja, das ist hardcore.
Nur. Viele haben, haben sich auch umorientiert. Die sind ganz anderen, sage ich jetzt mal, sexuellen Orientierungen nachgegangen, nachdem die einmal mit mir geküsst haben. So, also die waren weg für immer für die Frauenwelt sozusagen, ja. Und ich habe auch Leute,
aber das
die ist
immer ein
gesucht,
Kompliment
die schwierig
an dich
waren. Ja, der hat sich gedacht, ich hatte
besser
es.
Kann, ich habe den Jackpot
nicht
gehabt.
Werden. Ja.
Genau.
Ja.
Wie, also ich sag mal so, ich hatte, also ich war unglücklich verliebt, aber ich hatte auch my fair share of tollen Erlebnissen mit dem anderen Geschlecht.
Ja. Hast du zwischendurch mal, hattest du mal zwischendurch so das Gefühl, ich meine, wir sind schon so lange jetzt dabei, wirklich, also beim Fernsehen. Mhm. Und ich erinnere mich, wir haben beide, glaube ich, angefangen in der Zeit, wir waren mal bei Fort Boyard zusammen. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja,
hast
natürlich.
Hast du das moderiert oder warst
ja,
du da
mit
auch einer
Alexander Matzer und Sonja Kraus.
Ach, du hast moderiert. Und ich musste da in so einen Heifen.
Erinnerst du gar nicht mehr, ne? Hast du verdrängt. Du
so
hast gedacht, da steht irgendein Typ.
Nein, ich dachte, du wärst auch einer gewesen, der da unten tauchen musste und rumrennen und Tiger waren unter uns und wir müssen über so eine Brücke klettern und
ja, genau.
Vor Boyard auf ProSieben.
Ja, aber das war cool. Also ich fand, das war eine coole Sendung damals und es war auch spaßig, ne? Also mit diesem Schnellboot, mit dem Zodiac da mal rauszufahren.
Ja, wir haben schon richtig was erlebt in unserem Leben. Aber hast du zwischendurch mal kurz gedacht, oh Mann, ey Leute, jetzt vielleicht mache ich doch mal noch was ganz anderes?
Also ich sag mal so, deine Karriere ist ja kontinuierlich immer weiter in Richtung Olymp gegangen. Ich hatte ja schon diverse Situationen, wo es bei mir nicht so gut lief, ne? Also wo ich die Jobs in einem Jahr an zwei Fingern abzählen konnte. Klar habe ich das zwischendurch gedacht, aber auf der anderen Seite mag ich das so gerne, was ich machen darf und bin auch, ehrlich gesagt, total happy. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter ich werde, auch mit der Erfahrung, desto mehr merke ich einfach auch, worauf ich Bock habe, worauf ich mich verlassen kann. Und ich habe auch viel weniger Angst davor, jetzt was zu verkacken. Also ich wollte immer alles perfekt machen oder will man immer noch, logischerweise, aber ich habe jetzt keine Angst vorm Fehltritt oder, und das mag ich ja auch so gerne an dir, über sich selber zu lachen. Und ich glaube, das ist ja, also ich genieße das mehr als früher jetzt momentan und ich freue mich, dass ich immer noch so viel arbeiten kann. Aber klar, also ich glaube, dass in dieser Branche zu existieren und zu arbeiten bedeutet, dass man in irgendeiner Art und Weise narzisstisch veranlagt ist. Das möchte ich auch gar nicht von der Hand weisen. Aber das Tolle ist, ich habe meine ganzen Freunde, kenne ich zum größten Teil Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, also schon Ewigkeiten. Und denen ist es ja völlig Latte, was ich mache. Und ich merke immer wieder, dass mir Familie und Freunde umso wichtiger werden, vor allen Dingen in dieser doch sehr öffentlich-medialen Welt. Ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwas komplett anderes zu machen.
Was kannst
aber
du
ob
denn
das,
noch? Also, was?
Nichts, ich kann gar
ja,
nichts.
Das
aber
ist
ich
ja oft
glaube, ich traue mir alles zu.
Ja. Ein Mann. Ein typischer Mann.
Da hast du recht, aber ich bin mir dann auf der anderen Seite auch zu nichts zu schade. Ne?
Ich weiß. Und du würdest auch irgendwas, also es geht mir auch so, ich wollte immer einen Blumenladen eröffnen und so, weißt du, so eine Mischung aus Blumen, Unterwäsche, Schmuck, Vasen und kleine Schränkchen verkaufen und so. Aber dann,
so Tante Emma-Laden.
Ja, so, wo
Tante
man so,
Barbara-Laden.
Ja, genau, wo man so alles kaufen kann, was man. Und ich würde einmal am Tag kochen und dann würden ganz viele Leute kommen und so. Aber ich glaube, man stellt sich das dann auch immer so ein bisschen anders vor. Und ich habe mal mit einer Floristin gesprochen und die meinte, ja, wenn mal der erste Fingernagel abgebrochen ist, dann siehst du die Sache schon ganz anders. Also, die hat mir das offensichtlich
ja,
nicht so ganz zugetraut.
Ja, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel irgendwo hinzugehen und irgendwie. Keine Ahnung, das klingt auch wieder so absurd, aber irgendwie eine Strandbar oder sowas. Ich glaube, manchmal vergisst man, also das ist ja das, was die nachfolgenden Generationen viel besser können als wir, diese Work-Life-Balance. Ne? Das ist ja auch so ein hochtrabender Begriff, aber ich glaube, dass wir ja immer unsere Karriere so geplant haben, wo kann ich hin, wie lange kann ich das machen? Die denken ja, teilweise die Twins denken ja ganz anders. Die sagen, mache ich es halt 3 Jahre da, mache ich halt 3 Jahre was anderes. Das ist mir ja völlig egal. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also wenn es jetzt von heute auf morgen alles weg wäre, was ich habe und machen darf, würde mich das, glaube ich, schon so ein bisschen wurmen, aber dann muss man sich einfach was Neues suchen. Ich glaube, man es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Und ich bewundere auch Leute, die da immer wieder ein neues Risiko eingehen und einfach mal sagen, ey, ich wandere jetzt mal aus für ein Jahr und guck mal, was ich tun
Wahnsinn.
Kann.
Finde ich Wahnsinn, finde ich super. Es ist nicht so meins. Ich bin ein bisschen, ich hänge an meinen
Spießig.
Sachen. Ich hänge an meinen Sachen.
Ja? Also an deinem Wohlstand oder an deinen Sachen, die du machst?
An beiden.
Beruflich.
Nee, an dem beruflich nicht so. Mehr so, alles so. Also ich hätte echt ein Problem, mein Zuhause auch aufzugeben oder so. Also ich hätte da, glaube ich, schon ein Problem damit.
Ja, aber du hast ja
ganz ehrlich.
Ja, aber ich glaube, das ist ja immer so absurd, weil ich glaube, du hast ja alles im engsten, also du würdest ja das, was dir am liebsten ist, mitnehmen. Und da reden wir jetzt ja nicht von einem Sofa und einem Schrank, sondern da redet man ja von Menschen. Ne?
Total. Also ich total. Nein, und dann würde man ja auch einen neuen Schrank und ein neues Sofa kaufen irgendwie
genau.
So. Das wäre ja auch toll. Total.
Aber guck mal, was wir gemacht haben, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, wir haben vor 3 Jahren, habe ich mich ja wirklich mal für fast 4 Monate ausgeklinkt. Ne? Das wirkte nicht so. Dann bin ich dann auch zur goldenen Kamera nochmal zurückgekommen. Und da sind wir so ein bisschen durch die Welt getingelt.
Hammer.
Und das ist natürlich ein totaler Luxus, dass man das machen darf. Aber ich habe auch gemerkt, dass das, was man immer mit Luxus verbindet, also sag ich mal haptische Sachen, dass du die gar nicht brauchst. Und wir haben so viele Situationen erlebt, die einfach so geil waren, die mir nie wieder jemand nehmen kann. Und das haben meine Eltern uns auch immer mitgegeben. Ne? Sie haben immer gesagt, du kannst ja immer nach Hause kommen. Also immer bei beruflichen Entscheidungen, wenn ich wusste, wie soll es weitergehen, hat mein Vater auch immer und meine Mutter gesagt, du kannst ja immer nach Hause kommen, dann machst du halt was anderes. Ist doch völlig egal, probier es doch einfach. Und ich glaube, das ist die wichtigste Freiheit, dass man den Mut hat, Dinge einfach auszuprobieren. Weil ich möchte nicht in 30 Jahren hoffentlich im Schaukelstuhl auf irgendeiner Veranda sitzen und sagen, man hetzte damals einfach mal probiert.
Ja, das stimmt. Das sagt man übrigens auch bei Leuten, die sozusagen nochmal über ihr Leben nachdenken, die bereuen nur das, was sie nicht gemacht haben. Nie das, was sie gemacht haben, lustigerweise. Also insofern.
Aber bereust du was? Also gibt es etwas?
Nein, ja? Um Gottes Willen. Ich möchte alles ganz genau. Ich möchte genau, egal was jetzt passiert und wenn mich nochmal einer in der Zeitmaschine zurückschickt, dann möchte ich jetzt genau hier rauskommen mit dir im Gespräch.
Oh.
Und alles muss genauso sein. Ich bin total zufrieden.
Ich auch. Ich bin auch, ehrlich gesagt, total happy. Aber ich bin trotzdem immer, glaube ich, jemand, der auch ganz viel in Frage stellt. Also meine Großmutter hat gesagt, die ist leider jetzt auch schon 7 Jahre tot. Die hat ja einfach auch Dinge erlebt, die ich nicht erleben möchte in der Art und Weise. Ne? Hat da auch ganz tolle Bücher drüber geschrieben. Aber sie hat immer gesagt, weißt du was, ihr guckt immer alle nach vorne, aber ihr vergesst auch mal zu reflektieren. Ne? Und dann gibt es diese klassischen Sprüche, ja, ich bin ja nicht in der Vergangenheit, sondern ich lebe im Hier und Jetzt. Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man mal zurückblickt und einfach auch mal guckt, was man hat oder gemacht hat, also ob das privat oder beruflich ist, um einfach auch mal zu reflektieren. Wir haben vorhin über die Oscars gesprochen. Ich war zum 19. Mal da. Ich möchte gerne auch zum 20., 21., 22., 23., 24., 25. Mal noch da sein. Aber wenn es jetzt weg wäre, muss man ja ganz ehrlich sagen, ich war 19 Mal da. Ey, wie absurd ist das?
Ja, das stimmt.
Und das macht man nicht.
Nee. Also ich bin aber schon, also doch, ich bin ganz dankbar die ganze Zeit. Und
so wirkst du aber auch.
Und ich denke mir immer so, mein Gott, jeden Tag denke ich mir, ist alles ein Riesenmissverständnis, denke ich mir. Heute kommt mir einer drauf. Heute kommt einer zur Tür rein und sagt, Frau Schöneberger, Sie wissen selber, warum wir hier sind. Und dann sage ich so, ja, es tut mir leid. Und dann hier nehmen
ich
Sie alles,
hier ist mein Haustürschlüssel.
Es tut mir leid, ich hatte gehofft, dass es nicht auffällt.
Genau, aus einer fernen Zukunft, dass man in so einer Matrix ist, ja, ne? Genau. Dass irgendwie, so wie bei Men in Black bei dem Film, dass irgendwelche Außerirdischen von draußen mit uns spielen und sowieso nur so Handpuppen sind. Dann wirst du aus dem Verkehr gezogen.
Meine letzte Frage.
Och komm.
Wärst du ein guter Joker bei Wer wird Millionär, wenn es um Filme geht? Ja, gell? Wirst du da häufig gefragt?
Nee, ich bin einmal gefragt worden von Elton. Aber ich, gut, also
aber
ich
Elton,
sag mal so.
Der braucht ja für alles einen Joker.
Vielleicht wollte er das ja auch. Nein, ich sag mal so, ich glaube ja.
Du wärst ein super Joker. Ich war jetzt ja gerade da, deswegen habe ich es irgendwie, habe ich nicht an dich gedacht. Aber jemand, der alles beim Thema Film weiß, das wäre wirklich, da bist du ja erste Wahl.
Also wenn du nochmal da hingehen solltest, dann bin ich sehr gerne dein Joker.
Abgemacht.
Wenn ich darf.
absolut.
Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt in was reingeritten habe, was mir im Nachhinein dann...
Überhaupt nicht.
Nee, aber...
Ich kann nichts mit Film tatsächlich beantworten. Ich habe allerdings letztens einen Film gesehen, The Pursuit of Happiness, also die Suche nach dem Glück hier mit Will Smith.
Will Smith.
Also da muss ich sagen, habe ich mir die Endszene, habe ich mir ungefähr 20 Mal bei YouTube angeguckt und die ganze Zeit über geheult.
Ja, aber das ist, ich heue ja auch bei so vielen Filmen, aber das ist ja auch ein harter Film.
Ja.
Also ich meine, wie der für sein Glück kämpft und vor allen Dingen, wie er versucht von seinem Sohn, das ist ja auch sein echter Sohn, ja, ne? Also Jaden Smith, sag ich mal, diese ganze Grausamkeit des Scheiterns und so fernzuhalten, wie sie dann auch in dieses Obdachlosenheim ziehen und du denkst so, ey, woher nimmst du diese Kraft? Aber das mache ich ja gerne, das ist ja diese klassische Hero's Journey, ne? Also dass am Ende dann irgendwie, er glaubt an was, er kämpft dafür und dann klappt's, das finde ich, das haut mich auch jedes Mal immer um. Da ist mein Herz zu schwach für, da drehe ich durch.
Und ich habe über dich gelesen, du würdest jetzt häufiger heulen als früher. Ist das so, dass du emotionaler geworden bist?
Ach, es ist ganz schlimm. Vor allen Dingen sitze ich dann teilweise so und das am schlimmsten ist das, wenn du in so Pressevorführungen gegangen bist, wo die ganzen Filmkritiker sitzen und dann sitze ich da und dann gucke ich mir, keine Ahnung, irgend so ein Musical an oder einen Zeichentrickfilm und sitze dann und dann so, Steven, ist alles gut? So nach den ersten 3 Minuten laufen die Tränen. Aber ich freue mich. Also ich kann echt, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, es gibt eine amerikanische Serie, die heißt Queer Eye for the Straight Guy.
Leider noch nicht gesehen.
5 Herren, die einfach großartig sind.
Ach doch, natürlich. Und die gehen dann zu dem Pfarrer, der irgendwie Nachhilfe ein bisschen braucht und nicht das richtige Auftreten hat und nicht die richtige Kirche hat. Und dann kommt der Stylist, der Haircutter, der Lebensberater, der Psychologe und der zum Schluss noch die Deko macht. Der Hammer.
Ich meine, das ist so kitschig, ne? Aber ich heule. In der Sekunde, in der diese Person vorgestellt ist, der dir helfen, ne? Du hast jetzt gerade diese Episode angeschaut, der homosexuelle Pfarrer, der als einziger da an der Front kämpft und sagt, hör zu, Glaube hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Ey, da sitzt hier und denkt so,
genau so.
Und dann auch alleine, oder was mir passiert, Entschuldigung, und dann bin ich auch fertig, was mir ganz häufig passiert ist, weil wir vorhin auch von den Oscars gesprochen haben, bei Langstreckenflügen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es die Höhenluft ist, aber dann sitze ich da und gucke im Bordprogramm Film alleine, ne? Also logisch, guckt der keiner mit mir mit, nur ich gucke auf diesen Fernseher und dann kommt irgendwie die Stewardess oder der Steward an und sagen so, können wir ihm was bringen? Und ich sitze da und mir laufen die Tränen von oben bis unten und ich versuche dann immer, ja, ich hätte gerne ein stilles Wasser. Und die denken immer so, oh Gott, ist der unangenehm, ne? Und dann gucken sie auf den Bildschirm und sehen irgendwie, ich gucke den Vorspann gerade von Mickey Mouse. Aber aber ich finde es gut. Komm, let the emotions flow ist doch das.
Ja. Und ne? Wir müssen auch darüber schmunzeln können, dass dass das aufgeht, was die in Hollywood oder wo auch immer sie es machen, sich so überlegen. Und zwar, das ist ja dann, dass ja immer die gleichen Muster abgefahren werden und die funktionieren. Und dann kommen die Streicher und dann kommt der Abendhimmel und schon heult da Gätchen. Es funktioniert.
Ja, und dann bei Teil 2 dann vielleicht Barbara.
Ja, wenn ich ihn gucke. Aber jetzt wegen dir werde ich zum Kinogänger. Ich meine es im Ernst. Ich würde es machen.
Du kannst jederzeit, Barbara, wenn du Tipps brauchst, was du dir angucken sollst, dann kannst du dich bei mir melden.
Okay, das mache ich.
Aber du musst mir nochmal dein Sujet, dein Genre nennen. Kannst du mir ja mal so sagen. Du kannst ja mal sagen, ey, Steven, heute bin ich richtig gut drauf. Ich will so einen richtigen Downer haben.
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt.
Ich interessiere mich für menschliche Beziehungen tatsächlich und für Emotionen und für so Familiengeschichten und so. Ich liebe ja auch den deutschen Film.
Ich auch. Ich habe auch nichts gegen den deutschen Film. Ich habe gegen einige Dinge in dieser deutschen Filmlandschaft, glaube ich, konstruktive
Einwände.
Kritikansätze. Aber der deutsche Film ist super. Und ich finde, das ist ja auch das Tolle, wenn du dir mal anguckst, was durch diese Streaming-Dienste alles zum Vorschein kommt. Wie viel Talent wir in Deutschland haben, vor und hinter der Kamera, das ist gigantisch. Und wir haben uns einfach viel zu lange da so stiefmütterlich behandeln lassen und immer so getan, als wenn nur die Amerikaner was Tolles können. Das ist totaler Quatsch. Skandinavisches Kino auch super. Super, super.
Nee, auch.
Französisches, asiatisches, alles.
Einfach alles. So, und mit etwas Glück werden wir das ja auch alles jetzt bei den Oscars immer sehen. Steven, wenn ich einen Tipp brauche, rufe ich dich an. Wenn du irgendwas anderes hast, kannst du mich auch anrufen. Und,
ich rufe dich einfach mal so an, zwischendurch, um mal zu checken. Dann sage ich so, Buchstabe Y. Und dann sag ich, musst du direkt Muschi. So. Musst du direkt in das Spiel wieder verfallen.
Ich freue mich sehr.
Nee, weißt du, das machen wir echt. Barbara, lass uns das versuchen, in unserem kleinen Hirn abzuspeichern. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ja, egal in was für einer Situation, wir fangen einfach an zu spielen.
Ja. Das
um alle Leute um uns rum zu irritieren.
Das finde ich gut. Ich fange einfach an, wenn ich dich das nächste Mal sehe, auch wenn du auf der Bühne stehst und ich sitze im Publikum, dann sage ich ah! Und dann sagst du irgendwann.
Warten Sie ganz kurz, stopp, meine Damen und Herren, ich muss kurz mit der Barbara was klären.
Stopp!
Genauso machen wir das. Super. Ja, hoffentlich stehen wir irgendwann mal wieder zusammen auf der Bühne. Ich würde mich sehr freuen. Es wäre mir eine große Ehre.
Wenn irgendeine Veranstaltung plant, ohnehin sozusagen sich einzustellen oder vor die Wand zu fahren, dann wäre es super, uns beide zu engagieren, weil wir können die Sache ungemein beschleunigen.
Wenn Sie sagen, wir haben keine Möglichkeit, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir schubsen Sie durch die Wand, Barbara und ich. Holen Sie uns.
Tschüss, Steven Gates.
Tschüss, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Das war doch alles sehr, sehr schön.
Toll.
Ja, und man kriegt richtig Lust auf Kino wieder, gell?
Ja, ja, absolut. Man kriegt aber auch ein bisschen Lust, das habe ich zwischendurch parallel bei einem Gespräch gemacht. Ich habe zum Beispiel nochmal nachgeguckt, Girls Camp, ich habe es nochmal gegoogelt.
Dagegen der Slogan hieß, gib mir 100% von dir. Und dann sah man so 10 nackte Ärsche, also so mit Badehose, kleine Badehose. Und trotzdem hatte es keinen Erfolg. Die Mischung aus Moderation von mir plus 10 Mädels, die so ein bisschen, aber dann doch nicht richtig...
Das
war einfach nicht erfolgsversprechend.
Kein Erfolg bei Sat.1, das kann ich gar nicht verstehen.
Ja, wie geht das denn zusammen? Also, wie auch immer, nicht mehr unser Problem, ja, würde ich sagen, genau, heutzutage. Das war Steven Gätjen, aber es gibt natürlich noch viele andere tolle Kollegen, die wir interviewt haben. Einfach mal draufschauen, hier bei barbaradio.de oder in der Barbaradio-App.
Korrekt.
Und da gibt's, glaube ich, für jeden was, wirklich. Wir freuen uns auf nächste Woche, dann gibt's einen neuen Gast. Alles Gute, bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de